Dies ist die Geschichte eines Bauwerkes und einer Weltstadt, gewidmet allen Menschen, denen Frieden und Freiheit Werte sind, lohnend, täglich und stündlich neu um sie zu ringen. Und eine Geschichte erzählt als Dank an eine Bevölkerung, die mehr und öfter als jede andere um diese Menschheitsrechte hat kämpfen müssen. Es spricht einleitend der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt.
Geschichte ist das Geschehen von gestern, aber was wir erleben heute und für morgen zu formen und zu gestalten versuchen, wird einmal Geschichte sein. So ist das Ringen unserer Tage auch nur in engem Zusammenhang mit dem Geschehen von gestern und vielfach nur daraus zu begreifen. Die Zeit steht nicht still. Hier in Berlin wissen wir es besonders, weil jeder Tag uns neue Aufgaben zu bringen scheint, die im Grunde doch immer wieder auf gleiche Ursachen zurückgehen. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, ist ein Spiegelbild der Zerreißung Deutschlands, zu der es durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und die durch sie verursachte Kriegskatastrophe gekommen ist. Die Krisen um Berlin sind künstliche Produkte der Machtpolitik und an mancher Stelle befasst man sich lieber mit dem Symptom statt mit der Ursache des Übels. Auf die Dauer kann jedoch auch unserem Volk nicht das Recht der freien Selbstbestimmung, der Entscheidung über sein eigenes Schicksal vorenthalten werden. Solange das Brandenburger Tor eine Schranke ist im Herzen dieser Weltstadt Berlin, solange ist der natürliche Blutkreislauf des deutschen Volkes gehemmt. Solange wird aber auch ein Zustand aufrechterhalten, der den Interessen Europas und des Weltfriedens entgegensteht. Berlin hat die ihm auferlegte Aufgabe, der Ungeduld unseres Volkes nach der Erfüllung seines Strebens, Einheit in Freiheit, in Frieden und in Gerechtigkeit, Ausdruck zu verleihen. Berlin hat in diesem Ringen um die Behauptung seiner selbst Härten und Nöte auf sich genommen und wird es auch in Zukunft tun, in der Gewissheit, dass das Ziel erreicht wird, mit Hilfe all der Völker, die für die gemeinsamen Ideen des Rechts und der Freiheit sich einsetzen. Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr verrammelt ist und an einer Grenzlinie liegt, die nicht nur ein Volk zerreißt, unsere Stadt spaltet, sondern auch mitten durch die Familien geht. Wir wissen mit uns die wahre Meinung des deutschen Volkes, wenn wir unablässig bitten, rufen und fordern: Macht das Tor auf, macht Schluss mit der widernatürlichen Spaltung.
Macht das Tor auf, macht Schluss mit der widernatürlichen Spaltung. Diese Worte im Sinn und im Herzen wollen wir die Geschichte des Brandenburger Tores, das immer wieder im Brennpunkt der Ereignisse gestanden hat, und die Geschichte der Stadt, deren Wahrzeichen es ist, erzählen. Blenden wir zurück.
Man schreibt den 17. August 1786. am Morgen der Todesnacht Friedrichs II. Von Preußen, den Berlin den alten Fritz, die Geschichte den Großen nennt, vertraut der Geheimagent der französischen Regierung in Berlin seinem Tagebuch an.
Es herrscht Totenstille, aber keine Trauer. Man zeigt sich benommen, ohne Kummer. Man sieht in kein Gesicht, das nicht den Ausdruck von Erleichterung, von Hoffnung trüge. Kein Bedauern wird laut. Man hat keinen Seufzer, kein lobendes Wort. Ist das Resultat so vieler gewonnener Schlachten, so vielen Ruhms? Ist das Ende einer beinahe ein halbes Jahrhundert währenden Regierung, die so reich war an Großtaten?
Dieser Geheimagent wird sehr bald im vollen Rampenlicht des Weltgeschehens stehen und selbst Weltgeschichte machen. Und mit anderen und unter anderem bewirken, dass dieser Tag nicht nur das Ende einer Regierung, sondern das Ende einer Epoche bedeutet. Er heißt Graf Mirabeau. Mirabeau notiert ein halbes Jahr nach dem Tode des großen Königs noch dieses.
Der Niedergang Preußens ist mit Sicherheit vorauszusehen. Von allen Seiten wird der Staat untergraben. Die Einnahmequellen werden verringert, die Ausgaben vermehrt. Den bisher bestandenen Grundsätzen wendet man den Rücken. Die Armee wird geschwächt, die wenigen verwendbaren Leute verlieren den Mut. Der König umringt sich mit Lumpen, nur damit es den Anschein habe, er wäre der alleinige Gebieter.
Nicht sehr viel anders und wie auch immer, nicht besser wird auch die Geschichtsschreibung über Friedrich Wilhelm II. Urteilen. Lasterhaftigkeit weiß er mit Frömmelei zu paaren. Mit aller Strenge lässt er die Zensur handhaben. Wohl fehlt es ihm nicht an Kunstsinn. Zum Gespött aber machen ihn seine spiritistischen Neigungen. Unter ihm feiert der Absolutismus eines absterbenden Jahrhunderts noch einmal fröhliche Urstände. Und doch soll ausgerechnet er es sein, der in der preußischen Hauptstadt jenes Bauwerk errichten lässt, das 1,5 Jahrhunderte nach ihm zum Symbol des Freiheits- und Einheitswillens des ganzen deutschen Volkes werden wird.
...1789, im Jahre des Ausbruchs der Französischen Revolution, beginnt der Direktor des Berliner Oberhofbauamtes, der Schlesier Karl Gotthard Langhans, mit dem Bau des Brandenburger Tores. Später einmal wird man es als den Auftakt der glänzendsten Periode der Berliner Baukunst, der klassizistischen, feiern.
Davon lässt das nüchterne Protokoll der gänzlich unfeierlichen Eröffnung freilich noch nichts ahnen.
Aktum. Berlin, den 6. August 1791. Nachdem auf Befehl seiner Majestät die Passage in dem neu erbauten Brandenburger Tor heute eröffnet wurde, so bezog das da selbst wachthabende Militär die an diesem Tor neu erbaute Wache.
Das ist alles. Und ebenso alltäglich wird zwei Jahre später auch die Quadriga des Hofbildhauers Johann Gottfried Schadow auf ihren Platz gesetzt werden.
Nur über den Namen der mutigen Wagenlenkerin vermochte man sich lange nicht zu einigen, da die Quadriga erklärtermaßen den Triumph des Friedens darstellen sollte, wäre Friedensgöttin sicher der Rechte gewesen. Andere plädierten für Borussia, die Schutzpatronin Preußens. Einige nannten sie schon damals Siegesgöttin. Es sollte die Zeit kommen, dass sie wirklich eine Victoria wurde.
Über 50 Meter breit, 11 Meter tief, bis zur Spitze der Quadriga 26 Meter hoch, so bildete das Brandenburger Tor, das Friedenstor, nun den Abschluss jener Straße, der es vorbestimmt war, bald zu den berühmtesten Prachtstraßen der Welt zu zählen. Heinrich Heine, bei seinem Besuch im Jahre 1822, wird vom Berliner Schloss herkommend fasziniert ausrufen:
Wirklich, ich kenne keinen imposanteren Anblick, als nach den Linden hinaufzusehen. Rechts das prächtige Zeughaus, das neue Wachthaus, die Universität und Akademie. Links das königliche Palais, das Opernhaus, die Bibliothek. Hier drängt sich Prachtgebäude an Prachtgebäude.
1648.
Seit 200 Jahren ist Berlin die Residenz der brandenburgischen Kurfürsten aus dem Hause Hohenzollern.
Der eben zu Ende gegangene 30-jährige Krieg hat die Stadt mit Pest und Brand, Raub und Hunger, mit der wechselnden Besetzung durch kaiserliche und schwedische Truppen schwer zur Ader gelassen. Von ehemals 20.000 Einwohnern hat Berlin noch 6.000.
Unter Friedrich Wilhelm, dem späteren großen Kurfürsten, der seit 1640 regiert, erhält die Residenz ihre ersten kulturellen Einrichtungen. Eine Buchhandlung, eine Zeitung, den Grundstock einer großen Bibliothek. Er ist es auch, der 1674 auf der Straße zwischen Schloss und Tiergarten, der noch Jagdgebiet ist, 4 Reihen Silberlinden pflanzen lässt. Sein Nachfolger Friedrich, der erste König in Preußen, schenkt den Linden ihren ersten Prunkbau, das Zeughaus. Einer der 3 Baumeister, die es errichten, ist Andreas Schlüter. Er schmückt die Fassade mit den Emblemen militärischen Glanzes. Für den Innenhof jedoch gestaltet er die Masken sterbender Krieger.
Eine Kunstakademie entsteht unter den Linden und der Philosoph Leibniz gründet eine Akademie der Wissenschaften, die 1713 eröffnet wird.
Einen Rückschlag bringt die Regierungszeit des sparsamen, in seine langen Kerls vernarrten Soldatenkönigs, Friedrich Wilhelm I. Er kürzt alle Gehälter, sofern sie für Kunst und Wissenschaft gezahlt werden, und macht seinen Hofnarren Gundeling zum Akademiepräsidenten. Friedrich der Große knüpft an das Werk des Großvaters an. Berlin soll ein zweites Paris werden. Für ihn baut Knobelsdorf unter den Linden das Opernhaus im klassischen Stil.
Dies hatte der Fabeldichter Johann Wilhelm Gleim 1795 in seinem Gedicht »An Berlin« geschrieben.
Das Tor Athens hast du, Berlin. Nun ruf aus Höhlen und aus Hecken, in die sie schüchtern sich verstecken, die Musen einzuziehen.
Sehr bald sollte durch das Tor sogar die Weltgeschichte einziehen. Die Musen freilich waren nicht in ihrem Gefolge.
»14. Oktober 1806.
In der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt werden die Truppen Friedrich Wilhelms III. Von Preußen durch die Soldaten Napoleons geschlagen.
Knapp 2 Wochen später, am 27. Oktober, zieht der siegreiche Kaiser durch das Brandenburger Tor in Berlin ein. Ein strahlender Sonnentag, Salutschüsse seiner Soldaten, befohlenes Glockengeläut von allen Türmen empfangen ihn.
Die meisten Berliner verfolgen den Franzoseneinmarsch hinter ihren Gardinen. Denen aber, die gekommen sind, den neuen Herrscher Europas zu sehen, bietet sich ein unvergessliches Bild. Auf der Charlottenburger Chaussee entlang dem Tiergarten stehen an die 10.000 Mann kaiserlicher Garden in Schlachtordnung Spalier. Und der Glanz der kaiserlichen Suite lässt manchen Nolens Volens in die Jubelrufe der Soldaten Napoleons einstimmen. Vive l'Empereur! Vive l'Empereur!
Napoleon kam aus Potsdam, wo er am Sarge Friedrichs des Großen gestanden und dessen Degen und Schwarzen Adlerorden mitgenommen hatte.
Monsieur, man muss einem Volk seine Symbole nehmen, dann hat man es in der Hand.
Über seinen Einzug in Berlin nun vermerkt er in seinem Bulletin:
L'avenue de Charlottenburg à Berlin est très belle. L'entrée par cette porte est magnifique.
Und er gibt den Befehl, die Quadriga abzubauen und nach Paris zu bringen. In Kisten verpackt, auf dem Wasserweg über Hamburg transportiert, trifft sie dort im Mai 1807 ein. Aufgestellt jedoch wird sie nie werden. Hunger, Not und Elend lasteten auf Berlin. 40.000, fast ein Viertel der gesamten Einwohnerschaft, verließen die Stadt. Und noch drückender war das Gefühl der eigenen Ohnmacht angesichts der feindlichen Übermacht. Oft verstummten die Trommeln, die den Durchmarsch schier endloser Kolonnen begleiteten, wochenlang keine Stunde. Dann wendete sich das Blatt.
Winter 1812.
Napoleon in Russland geschlagen.
Noch ist Berlin besetzt, als der König im Februar 1813 von Breslau aus die Jugend Preußens zu den Waffen ruft. Doch Nacht für Nacht verlassen Gruppen junger Männer Berlin. Die Stadt stellt schließlich weit über die Hälfte aller Freiwilligen.
7. August 1814.
Die Quadriga ist zurückgekehrt. Im Triumphzug haben die siegreichen Truppen des Marschalls Blücher die Kisten mit den Einzelteilen durch zahlreiche deutsche Städte geführt. Im Jagdschloss Grunewald setzt man sie zusammen, bringt sie zum Tor, stellt sie auf ihren alten Platz. Doch erst jetzt, beim Einzug des Königs, fallen die Planen, die sie so lange verhüllten.
Vivat Victoria, ruft die Menge. Und da ist er, der neue Name. Ja, es ist wahr, diese Befreiungsbewegung weckte der Mut einzelner Männer. Und so war auch der Krieg keine Sache der Fürsten mehr. Zum ersten Mal machte das Volk Geschichte. Und doch, um wie viel schöner noch wäre es gewesen, wenn der verkörperte Schutzgeist Preußens so wiedergekehrt wäre, wie er Berlin verlassen hatte. Nicht als Victoria, sondern als Göttin des Friedens.
Der gute alte Nachtwächter. Er ist uns heute das Symbol des Biedermeiers. Auch in Berlin zog er damals seine Runden. Unter der Oberfläche dieser scheinbar so glücklichen und gemütlichen Zeit aber gärte es seit langem.
28. Februar 1848.
An diesem Tage ist der gemütliche Schlendrian unter den Linden wie fortgeblasen. Überall stehen debattierende Gruppen.
Gemacht. Die Republik ist ausgerufen worden.
Und Louis-Philippe, der Bürgerkönig?
Fortgejagt.
Wer weiß, was da euch noch wert.
Die Zeit nach den Befreiungskriegen hat alle Patrioten ernüchtert. Das Volk hatte den Kampf gewonnen, aber die Fürsten hatten ihre Privilegien restauriert. Zur Enttäuschung über unerfüllte Ideale trat das Versagen des Hofes gegenüber den neuen Zeitproblemen. Die Bevölkerung Berlins war, nachdem sich die ersten Fabriken niedergelassen hatten, sprunghaft gestiegen, näherte sich schon der 500.000. Reich war also der Zündstoff, an dem sich die Debatten erhitzen konnten.
Bürger, denkt an den Brand des Opernhauses vor 5 Jahren. Die ganze Stadt stand in seinem Widerschein. Das war ein Flammenzeichen. Nur der König hat es nicht gesehen. Öffnen wir ihm die Augen.
Wir verlangen Pressefreiheit. Ihr sollt uns das Recht der Assoziation geben.
Alle Gerichtsverhandlungen müssen öffentlich und mündlich geführt werden.
Jawohl, Bürger. Und vergesst nicht, wie schaffen wir Arbeit unseren Arbeitern? Wie schaffen wir Brot und Obdach unseren Proletariern?
Richtig. Aber wir müssen auch verlangen, dass auf der Straße gerockt werden darf.
Am 14. März 1848 ziehen 10.000 Berliner vom Tiergarten aus, wo in den Zelten die Debattierclubs tagen, zum Schloss, um dem König ihre Forderung zu überbringen. Am Brandenburger Tor sprengt Kavallerie in die Menge und treibt sie mit flachem Säbel auseinander.
18. März 1848.
Friedrich Wilhelm IV. Gewährt einen Teil der Forderungen. Eine jubelnde Menschenmenge zieht die Linden entlang, ihm zu huldigen. Da fallen am Schloss 2 Schüsse, vermutlich nur aus Unachtsamkeit der Wache. Es wird auch niemand verletzt, doch sie sind der Funken.
Auf die Barrikaden! Zug den Waffen!
Es lebe die Freiheit!
Es lebe die Freiheit! Auf die
Barrikaden! 183 Bürger und 19 Soldaten fallen in dieser Nacht, ehe der König seine Truppen zurückbefiehlt. Der 20. März sieht Berlin als Hauptstadt eines konstitutionellen Königreiches. Am 21. März beruft der König eine Nationalversammlung. Seine Truppen verlassen die Stadt. Die Bürgerwehr tritt an ihre Stelle. Und hinter den deutschen Farben reitet der König und sein Gefolge die Linden entlang. Ein gutes halbes Jahr später. Durch das Brandenburger Tor kehren die Truppen nach Berlin zurück. Die Revolution ist zu Ende. Ein paar Tage später wird auch die Nationalversammlung aufgelöst. Was von den stürmischen Märztagen übrig blieb, das fasste ein Bürger in die Worte.
Wenigstens darf jetzt auf der Straße gerocht werden, so ja ein Tier jagen.
Zwei Männer wurden im 48er Jahr die Bestgehassten Berlins. Wilhelm, Prinz von Preußen, der Bruder des Königs, ihm gab das Volk die Schuld an den blutigen Ereignissen und nannte ihn den Kartätschen Prinzen, und Bismarck, den seine Hohn- und Hassreden auf Demokratie und Liberalismus zum Inbegriff autoritären Junkertums machten. Trotzdem sollten beide die für lange Zeit populärsten Männer Berlins werden. Wilhelm I., schon 64 Jahre alt, als er König wurde, gewann die Herzen durch seine tiefinnere Bescheidenheit. Bismarck fand erstes Wohlwollen durch den imponierenden Mut, den er bei einem 1866 auf ihn unter den Linden verübten Attentat bewies. Und schließlich sollte unter Wilhelm I. und Bismarck verwirklicht werden, was die Revolutionäre des Jahres 1848 beseelt hatte: die nationale Einigung des deutschen Vaterlandes. Nur eben, dass der Weg dorthin über drei Kriege führte. So dichtete Theodor Fontane, als die siegreichen Truppen aus dem Kriege 1870-71 heimkehrten:
Zum dritten Mal ziehen sie ein durch das große Portal, die Linden hinauf erdröhnt ihr Schritt. Preußen-Deutschland fühlt ihn mit.
Damals erlebt das Brandenburger Tor die erste Kundgebung des Vereinigten Deutschlands. Und Berlin ist seine Hauptstadt. Und wie ganz Deutschland, so stürzt auch die junge Hauptstadt in ein Fieber des Wohlergehens.
Kriegskontributionen in Höhe von 5 Milliarden Francs sind dem Verlierer Frankreich auferlegt. Das Verrückte jedoch ist, dass sich jeder anstellt, als habe er sie persönlich zu bekommen.
Wie Pilze schießen die Unternehmen hervor. Aber mit der Zahl der Unternehmen wächst auch das Proletariat. Es hat auch als erstes darunter zu leiden, als die Rückschläge kommen, das Geld knapp wird, die Konkurse sich häufen, als endlich gar am Schwarzen Freitag, dem 9. Mai 1873, die Berliner Börse zusammenbricht. Der Zeichner Hans Baluschek sieht die harte Kehrseite der Medaille, wenn er einen blindgeschossenen Invaliden des Krieges 1870-71, der betteln gehen muss, sagen lässt:
Bei die viele Konkurrenz kann man wahrhaftig ja danken, dass ihnen wenigstens noch das linke Bein fehlt.
1877 erreicht Berlins Einwohnerzahl die erste Million. Ein Jahr darauf trifft sich Europa in Deutschlands Hauptstadt zum Berliner Kongress. Es geht um die Regelung der Balkanfrage, in der Bismarck vermitteln soll. Und die 842 festlich uniformierten und ordensgeschmückten Diplomaten und Offiziere lassen es sich nicht nehmen, geschlossen das Brandenburger Tor zu besichtigen und ein Foto von diesem Ereignis,
Quadrilla garantiert mit drauf,
fürs Familienalbum mitzunehmen. 10 Jahre später.
März 1888.
Vom Dom, dessen Glocken die Stadt hallen, nach Charlottenburg säumen die Berliner in dichter Menge die Straßen, durch die die letzte Fahrt des greisen Kaisers geht.
Vale Senex Imperator,
lautet die Inschrift am Brandenburger Tor an der Lindenseite.
Der Herr segne deinen Ausgang.
Die an der Tiergartenseite. 12 Unteroffiziere tragen den schmucklosen Zinksack, über den sich ein Baldachin wölbt. Das gesattelte, reiterlose Pferd des Kaisers folgt ihm. Und schwere Wolken aus Rauchpfannen auf dem Dach des Tores senken sich herab, als der Trauerzug sich dem Pariser Platz nähert. 1888. Es wird ein Dreikaiserjahr. Schon todkrank kommt der Sohn des greisen Kaisers nach Berlin. Nur 99 Tage sind ihm vergönnt. Der Weg ist frei für den Enkel, Wilhelm II.
Euch herrlichen Zeiten entgegenführen.
Mit 29 Jahren darf man selbst im nüchternen Berlin so überschwänglich sein. Und die Berliner nehmen es dem jungen Kaiser sogar anfangs gern ab. Und sie nehmen es ihm auch gar nicht so übel, wie im übrigen Deutschland, als er den Kanzler des Reiches Bismarck entlässt. Haben sie ihn doch lange genug mit dem Spott Firma Bismarck und Sohn geärgert.